At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Ja, grüß euch und ein herzliches Willkommen bei MC Lido, dem Podcast, bei dem es darum geht, leichter durchs Leben zu hüpfen, indem ein bisschen was von unserem schweren Gepäck loswerden. Hallo, ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge Nummer 49. Heute habe ich einen besonderen Podcast-Gast bei mir und zwar interviewe ich heute die Dineo Zeil, eine Yogalehrerin aus Rosenheim, und wir sprechen über die verborgene Welt, die ein bewusster Yogi-Lebensstil den Menschen offenbaren kann. Und wir sprechen gemeinsam über ganz viele tolle Dinge, nicht nur über Yoga, über die Weisheiten aus dem Buddhismus. Wir sprechen über die Bhagavad Gita und den Atman. Wir haben ganz tolle Themen, wie gesagt, über die wir sprechen. Die Dineo hat eine Zeit lang ihres Lebens in Afrika verbracht, auf das wir eingehen werden. Wir sprechen auch über das Mama-Sein und wie das als Yoga-Lehrerin verbunden werden kann. Sie hat ganz viele tolle Weisheiten, die sie mitgebracht hat und die sie heute mit uns teilen möchte. Und am Schluss werden wir sogar mit einem Mantra besungen. Und ich freue mich einfach mega, dass die Dineo heute den Weg zu uns gefunden hat und will euch jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Dineo, erstmal liebe Dineo, unser Podcast-Gast heute, aber auch liebe alle da draußen, alle Zuhörerinnen, schön, dass ihr da seid bei einer neuen Folge und schön, dass wir beisammen sein dürfen heute. Wie gesagt, ich habe es schon ein bisschen gespoilert, ich habe heute eine Podcast-Gästin bei mir auf der Podcast-Couch, auf der virtuellen Podcast-Couch sitzen und meine Interviewgästin ist heute eben die Dineo Zeil aus Rosenheim. Die Dineo ist Yoga-Lehrerin im Lovely Sita in Brien, im Bewegungsraum in Stephanskirchen und im Yoga-Atelier in Rosenheim, wo wir uns tatsächlich auch über eine gute Freundin kennenlernen durften. Sie ist ein hingebungsvoller, neugieriger, liebevoller und wissbegieriger Mensch. Yoga bedeutet für sie Anbindung. Es gibt viele Wege, wie wir in Verbindung mit etwas gehen können und die Anbindung an etwas ganz Großes zu schaffen, dies gemeinsam zu erforschen und diese Erfahrung zu teilen, das ist Yoga für Dineo. Gehen wir dann später noch ein bisschen genauer natürlich drauf ein. Geboren und aufgewachsen ist die Dineo in ihren ersten Lebensjahren in Simbabwe in Afrika und nach einer Weltreise mit ihren Eltern ist sie dann in Deutschland eingeschult worden. Ihr Ziel in den Yogastunden ist es, Balance zu schaffen und eine bedürfnisgerechte Praxis für jedermann zu finden, zusammen mit einer individuellen Ausrichtung der Asanas zu entwickeln. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit ist die Dineo Mama von einer 5-jährigen und einer 1,5-jährigen Tochter, verbringt gerne und viel Zeit in den Bergen, am Fels Natur, spielt leidenschaftlich gerne Harmonium, was wir auch kennenlernen durften, und chantet und ist immer offen für Neues. Herzlich willkommen, liebe Dineo. Habe ich irgendwas vergessen bei meiner Vorstellung oder bei deiner Vorstellung?
Nee, danke dir und danke, dass ich da sein darf. Eine große Ehre, mein erster Podcast.
Oh, das freuen wir uns. Ja, es wird sicher ein spannendes Interview. Wie fühlst du dich heute, Dineo? Was ist momentan los bei dir? Ich weiß, wir haben es ein bisschen vertagen müssen im Podcast, aber erzähl gerne mal, wie geht's dir jetzt?
Gerade geht es mir gut. Wenn wir nach dem Jetzt fragen, geht es mir echt sehr gut. Bin froh, wieder langsam nach langer Erkältungszeit wieder in meine Kraft zu kommen und glaube, das ist auch gerade, wenn die Frage ist, was ist los bei mir, auch ja, mal wieder zu lernen, auch an, also aus Zeiten, wo wir nicht in unserem vollen Saft stehen, wo wir vielleicht auch uns ein bisschen demütig dem Leben hingeben müssen. Und das ist, oft fällt uns das schwer. Ich bin da auch gar nicht gut drin. Und ich bin total froh, dass ich die Ressource Yoga für mich entdeckt habe, weil ja, dann auch wieder seine Praxis zu verändern, sein Ego, dem Ego zu begegnen, zu sagen, ah, okay, das ist das, was ich will, was ich meine, zu brauchen und was anderes steht aber gerade auch an und in dieses Feine zu gehen, da fühle ich mich dann oft auch viel wohler in meiner Mama-Rolle, weil meine Kinder sind, glaube ich, mein größter Lehrmeister in dem Punkt. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Ja, das steht gerade an.
Schön. Danke fürs Teilen. Und da, glaube ich, hast du uns schon gut mitgenommen, was Yoga ist oder wie du in die Mama-Rolle jetzt auch erstmal reinwachsen musstest. Ich glaube, das ist ja einmal so ein großes Thema. Und ja. Da sind wir schon beim ersten Thema. Wie vereinbarst du denn Mama sein und Yoga-Lehrerin? Und wie klappt es?
Naja, in der praktischen Ebene darf man nicht vergessen, ich habe einen grandiosen Partner, der mich begleitet und ein Wahnsinnsherzensmensch für mich immer sein wird und ein großartiger Papa. Also ohne ihn würde das auf der praktischen Seite nicht funktionieren. Mhm. Weil man jetzt nicht unbedingt die familiengerechtesten Arbeitszeiten hat. Und trotzdem, deswegen funktioniert es, glaube ich, so gut, weil wir einfach ein bisschen, er arbeitet viel tagsüber, ich eben dann eher frühs oder abends als Yoga-Lehrerin. Und ja, wie man die zwei Dinge verbindet, ich glaube, es ist gar kein Spagat. Ja, das musste ich auch lernen. Wir machen da keinen Spagat zwischen dem einen und dem anderen, sondern ich glaube tatsächlich gerade dieses Mama-Sein, die Transformation zum Mama-Werden, das Hineinwachsen und dann diese Lebewesen, die stets in Verbindung sind. Und das ist, was für mich Yoga-Philosophie besagt oder auch schon allein das Wort Yoga. Yoga heißt sich anjochen, kommt von jochen. Und in diese Verbindung gehen. Und das ist grandios, weil diese kleinen Lebewesen sind immer in der Präsenz, sind immer in Verbindung mit sich und ihren Bedürfnissen, auch mit ihren Gefühlen. Und ich glaube, das ist das, was es für mich noch fruchtbarer macht. Mhm. Also ich bezeichne gern meine Kinder wie vorher schon einfach als die größten Lehrmeister, die mich begleiten. Und klar, das verändert sich ganz schnell, wenn äußere Prägungen dazukommen. Also jetzt habe ich ja gerade ein 5-jähriges Kind und ein 1,5-jähriges Kind und die bewegen sich natürlich in einem anderen Kosmos. Aber, und irgendwann kommen Vorstellungen dazu, Illusionen, die man hat, Fantasien, die ganz wichtig sind für uns, weil sie formen uns, sie lassen uns wachsen, sie lassen uns abgrenzen. Genau, aber ja, stets mit sich in Verbindung zu bleiben und in die Präsenz zu kommen, das ist auch die Qualität, die ich mit der also in der Zeit mit meinen Kindern sehe, auch das wirklich als Übung zu nehmen, als yogische Übung.
Ja, genau. Ja, im Endeffekt ist es ja das. Auch, also wie du sagst, Mama vereinbart auf der einen Seite, aber Yoga-Lehrerin zusammen auf der anderen Seite gibt dann die Brücke. Das ist einfach diese Verbindung zueinander.
Ja.
Und auf das Anjochen, wollte ich noch mal kurz gehen, das habe ich noch nie gehört. Anjochen heißt Yoga. Also, was ist das die Bedeutung dahinter?
Ja, genau, das Joch ist ja, wo man früher den den Stier oder die Kuh eingespannt hat in den Joch und der wurde gezogen oder das Pferd wurde angejocht, also sozusagen in diesen Joch gebunden und in diese Anbindung, also es ist genau dieser Wortstamm, dieser Bindung, dieser Verbindung, dieser Anbindung, also dann kommt man ganz schnell in freie Übersetzungen und das ist auch das Schöne an Sanskrit, weil es nicht ein Wort gibt und es ist richtig, sondern es gibt eine Bedeutung. Mhm. Ja. Und wir versuchen es gern immer mit einem Wort, weil das ist für uns, glaube ich, am einfachsten dann. Aber genau, es geht um diese Qualität, in dieses Angebundensein.
Spannend. Richtig schön. Schön erklärt, ja. Und wie bereichert Yoga dein aktuelles Leben? Also ich weiß, wie gesagt, du kommst aus einer kurzen Krankheitswelle jetzt, aber ja, wie gerade da ist es ja dann so nahrhaft und bringt einem so viel. Und welche Methoden kannst du da uns vielleicht auch in die Hand geben, um es uns im Alltag einfach ein bisschen leichter zu machen oder leichter zu gestalten?
Ja, da gibt es wahrscheinlich kein universelles Tool. Ja, und ich glaube aber, was das mächtigste Tool ist und das einfachste und das für mich persönlich das best integrierbarste ist der Atem. Mhm. Der Atem begleitet uns, der gibt uns Botschaft über unser Nervensystem, um unser Stresslevel. Es besagt auch, okay, wo befinde ich mich gerade? Ja? Also spüre ich meinen Atem denn gerade? Ja? Nimm ich den denn gerade wahr oder bin ich ganz woanders? Mhm. Und diese Bewusstheit zu schaffen für seinen Atem, für den Moment, mal kurz durchzuatmen, was das für eine Qualität sein kann, das habe ich, glaube ich, es war eine Situation auf der unserer Reise mit unserer ersten Tochter, wir waren unterwegs und wir haben uns gestritten und dann sagt unsere Kleine, jetzt atmet mal durch, mit ihren 2 Jahren. Und das fand ich so passend und es ist so mächtig und ich habe das immer wieder auch mit ihr spielerisch gemacht, also immer sie eingebunden in meine Yoga-Praxis und dieses Durchatmen, kurz Stille, kurz wahrnehmen, das ist, glaube ich, für mich das, was ich jedem gut mitgeben kann. Das kann jeder praktizieren. Ja, und wenn wir merken, uns überkommen die Dinge, uns überkommt der Stress, am Schreibtisch zu sitzen und eine Mail zu lesen, die uns aus unserer Balance bringt. Ja, mal kurz zurückzulegen, die Augen zu schließen und mal 3 Atemzüge zu nehmen, bewusst, kann, glaube ich, ganz viel schaffen, weil ich glaube, Yoga ist auch einfach Bewusstheit zu schaffen. Mhm. Ja? Also unser Bewusstsein zu schulen. Und was ich eben mitgeben kann, der sozusagen sagt, ich möchte Yoga integrieren in meinen Alltag, würde ich sagen, geh mal in die Yoga-Klasse, schau mal, was dich anspricht, also welche Haltung. Ja, und such dir mal 2 aus und mach da draus eine tägliche Praxis. Ja, es muss ja nicht gleich der ganze Sonnengruß sein. Es kann ja auch ein kurzes Bewegen in Katze-Kuh sein, die Stirn auf die Matte legen, zurück ins Kind gehen und tiefe Atemzüge in seinen ganzen Körper zu nehmen, in den Bauchraum. Und das wirklich täglich mal zu machen und vielleicht hat man dann noch den Impuls, kurz mal zu sitzen und in die Ruhe zu kommen, ja, in so eine Art Mini-Mini-Meditation, ja. Das ist, glaube ich, etwas, was uns total helfen kann im Alltag, wenn wir so ein tägliches Ritual haben, zur gleichen Uhrzeit, gleich, vielleicht sogar im Bett, vielleicht ist es auch gleich nach dem Aufstehen, je nachdem, wie unser Alltag halt aussieht, wie viele Kinder da rumspringen und. Ja. Also ich muss meinen Kindern erstmal was zum Frühstücken machen, ja, sonst habe ich dazu keinen Space. Ja. Aber genau, und dann versuche ich meine 5 Minuten einfach jeden Tag zu machen. Und vielleicht ist es auch ein Räuchern. Ja, also es ist auch unterschiedlich, auf was wir anspringen. Und ich glaube, da kann jeder so sein Tool finden. Mhm. Es ist schön, wenn man sich einen Platz einrichtet, wo eine Kerze steht und vielleicht was zum Räuchern oder diese Asanas, Körperübungen, die man machen möchte, macht. Aber ich glaube auch, wenn man sagt, man will Yoga-Praxis integrieren, kann es auch sein, wenn man Läufer ist, dass das Laufen bewusst stattfindet. Und das seine Yoga-Praxis ist. Oder der Spaziergang mit dem Hund. Ja, wenn ich merke, ich habe einen vollen Tag, dann nehme ich mir die Zeit mit meinem Hund, wo ich sowieso rausgehen muss, und mache diesen Spaziergang ganz bewusst, ohne Ablenkung.
Ohne Handy. Ja, genau.
Genau, das ist, glaube ich, ein bewusster Punkt. Also die sozialen Medien sowieso, aber auch wirklich diese ständige Erreichbarkeit, damit wirklich bewusst umzugehen. Ja. Und was ich auch noch zu dem Punkt sagen wollte, ist, glaube ich, es kann auch helfen, sich einen Moment Zeit zu nehmen, beim Gesicht waschen und sich einen Sankalpa, einen Fokus, einen mentalen Fokus für den Tag zu geben. Welche Qualität darf da sein? Welche darf geschult werden? Ja?
Sankalpa, das glaube ich, muss kurz auf die Sprünge helfen.
Sankalpa ist eine Intention, die wir uns setzen für den Tag. Mhm. Also es kann alles sein. Es kann sein, ich möchte heute bewusst auf meinen Atem achten.
Oder?
Mhm. Genau, ich möchte bewusst auf meine Füße achten. Es kann sowas ganz Praktisches sein, aber es kann auch sein, dass ich mir einen Wunsch schicke. Ich möchte mutig sein oder ich bin mutig. Das ist wahrscheinlich, also ist die bessere Formulierung, glaube ich. Oder was heißt besser oder schlechter, aber ist die kraftvollere Formulierung. Und das kann auch was sein, ich möchte mein Herz Raum geben, zum Beispiel. Also, dass wir wirklich so eine Gefühlsqualität, die wir wahrnehmen können, körperlich setzen. Und es geht einfach um diese Fokussierung unseres Bewusstseins. Mhm. Ja.
Dieses Sankalpa, ist das dann auch ein Leitsatz, ein innerer Leitsatz? Oder das würdest du den anders formulieren? Weil dein innerer Leitsatz, glaube ich, lautet ja Lokal Samantha Sukhino Bhavantu. Das haben wir letztes Mal, glaube ich, auch in der Yoga-Klasse, wo wir waren, ausgesprochen. Und möchtest du uns erklären, was dort dran drunter gemeint ist und wie auch wir ihn vielleicht nutzen können? Oder ist das das, was du vorher eben meintest mit den Leitsätzen oder Sankalpas?
Ja, also das ist ein Mantra. Lokal Samastha Sukhino Bhavantu ist ein Mantra, ein ganz, ganz uraltes Mantra. Und Mantras sind Sachen, die wir rezitieren. Das wäre jetzt sozusagen in der Yoga-Philosophie eine eigene Praxis. Und ein Mantra kann auch ein Leitsatz sein, definitiv. Und es kann, also ein Sankalpa kann auch ein Leitsatz sein. Also es ist beides. Und es stimmt, Lokasamastha Sukhino Bhavantu ist das erste Mantra, was ich kennenlernen durfte durch meine erste Yogalehrerin. Sie hatte das tatsächlich tätowiert auf den Oberarm innen. Mhm. Und ich habe ganz spät erst von der Bedeutung erfahren. Und sie hat es aber immer am Ende der Stunde rezitiert. Mhm. Und ich habe jetzt kürzlich erst eine Ausbildung abgeschlossen, auch nochmal in einem anderen Stil, einen alten Ashtanga-Vinyasa-Yoga-Stil. Und das Ashtanga-Yoga ist so eine ganz alte Tradition oder verfolgt einer ganz alten Tradition. Mhm. Und die haben einen Abschlussmantra von der Praxis, was sie immer schließen mit diesem Mantra. Ja? Mhm. Also die Praxis wird immer geschlossen durch das Rezitieren dieses Mantras. Und das Mantra bedeutet, also frei jetzt übersetzt in meinen Worten, mögen alle Lebewesen frei und glücklich sein und möge ich jeden Tag meinen Beitrag dazu leisten. Schön. Und das, dieser Frieden ja, und dieser Klang, und ich glaube, Mantren schenken uns eine gewisse Schwingung. Ja, also das merkt man sofort, wenn man die Worte ausspricht, was macht es? Ja, und diese Qualität einzuladen, schwingen zu lassen, das ist das Mächtige an diesen Mantren, ja. Und deswegen tut es auch gut, sie einfach nur zu hören. Oft müssen wir eigentlich gar nicht wissen, was sie bedeuten. Meine eine Ausbilderin, die Lisa Einhauser, die hat zu uns immer gesagt, Sanskrit ist eine Zaubersprache. Ja, und das glaube ich auch. Und das spürt man auch. Wenn wir sie singen, wenn wir diese Worte klingen hören, dann schwingt etwas mit. Und das ist, muss man, darf man ausprobieren, ist ein Versuch wert, lade ich immer jeden ein, es ist auch eine Überwindung, ins Singen zu gehen, eine Sprache, die nicht gesprochen wird, zu singen, zu chanten. Schön ist es dann oft für uns, also westlicher Mensch, zu wissen, was ist denn dahinter, was bedeutet denn dieses Mantra, dann ist der Zugang, glaube ich, manchmal einfach leichter. Ja. Und es ist auch vollkommen okay, genau, und dieses Mantra ist für mich so machtvoll und so ein schöner Begleiter, weil es geht um Glück und Harmonie. Mhm. Und das Leben besteht für mich halt daraus. Also vielleicht, weil ich auch vage bin ich natürlich eher harmoniebedürftig. Ja. Aber es geht, glaube ich, einfach auch um Harmonie im Zwischenmenschlichen und um so eine gewisse liebende Güte, ja, die wir einander auch gegenüberbringen dürfen, viel, viel mehr und in der heutigen Zeit umso wichtiger.
Ja. Hast du das vielleicht auch aus Afrika mitgenommen, diese Güte? Da hast du einmal gelebt, haben wir ja in der Einführung erklärt, in Zimbabwe. Mhm. Was hast du da noch für Erinnerungen dran? Oder was hat es in deinem weiteren Lebensweg aus dir gemacht?
Ja, Afrika ist ein unheimlicher Sehnsuchtsort meiner Seele.
Im Moment?
Ja, im Moment sehr stark. Ja. Und ich habe auch immer mehr das Bedürfnis und es wird immer mächtiger, mit meiner ganzen Familie dorthin zu reisen, meinem Partner diese Orte, wo ich groß geworden bin, zu zeigen. Und ja, als du mich gefragt hast, ob ich diese liebende Güte aus Afrika mitgenommen habe, würde ich sagen, definitiv, ja. Also so formuliert habe ich das tatsächlich noch nie. Aber ja, das ist eine Qualität, die ich sehr stark daraus spüre. Und Erinnerungen, wir sind dorthin gereist, da war ich 10 Monate alt.
Ach, wow. Aber aus Deutschland. Dann,
genau, aus Deutschland. Ich bin in Deutschland geboren und dann haben wir dort 5,5 Jahre gelebt. Dann hat der Arbeitsvertrag von meinem Vater geendet und deswegen sind wir dann auch weg, weil die wirtschaftliche und politische Situation sehr schwierig wurde in Simbabwe damals. Und es war dann einfach klar, dass mein Papa den Vertrag nicht verlängern wird. Und ja, das war ein großer Einschnitt in meinem Leben, muss ich definitiv sagen.
Und da warst du dann 5, 6 oder sowas?
Ich war 6,5. Als ich dann in Deutschland eingeschult werden sollte und ich war mit meinen Brüdern auf der internationalen Schule in Zimbabwe, habe also Englisch nur gesprochen, Deutsch verstanden, aber nicht schreiben können, nicht sprechen können. Und wir sind im tiefsten bayerischen Dorf gelandet, meine Eltern hatten dort nämlich schon ein Haus, was sie übernommen hatten von Freunden und was sie immer gehalten haben in der Zeit, wo sie auch in Afrika waren. Also wir hatten das Haus, meine Eltern haben dort, also meine Mutter hat dort gelebt, mein Vater hatte dort damals, haben die tatsächlich in der damaligen Zeit, das war 92, haben die eine Fernbeziehung geführt. Und meine Mutter war mit dem 4. Kind mit mir schwanger. Und es war schon auch eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und eigentlich durch Afrika ist die Familie wieder so wieder vereint worden an einem Ort. Genau. Und das Haus in Afrika, Abtenham, in dem kleinen Dorf, oberbayerischen Dorf, hatten sie da schon gekauft. Genau. Und es war klar, das wird der Ort sein, wo sie wieder zurückkehren. Ah, okay. Ja.
Mit der ganzen Familie, aber.
Genau. Also meine Schwester, das stimmt nicht ganz, meine Schwester ist tatsächlich, sie ist 16, fast 17 Jahre älter wie ich. Und die ist damals nicht mitgegangen Afrika, tatsächlich.
Ach so, in Deutschland geblieben quasi.
Die ist in Deutschland geblieben, hat ihr Abitur in Deutschland machen wollen. Und als wir dann natürlich zurückkamen nach der langen Zeit, hat sie schon studiert.
Der Wahnsinn.
Genau.
Wahnsinn, das ist ja krass.
Ja.
Ja, und wahrscheinlich vom Kulturellen her wahrscheinlich auch komplett unterschiedlich, oder? Also du bist ja dann im Endeffekt so aufgewachsen, kann man ja fast sagen. Also die ersten 7 Jahre eines Lebens sind ja irgendwie die prägendsten und auch die wichtigsten in der Erziehung oder was auch immer. Aber da ist wahrscheinlich schon einiges passiert. Und daher denke ich eben auch diese Harmonie, ich meine, das mag klar auch vielleicht am Sternzeichen liegen, aber diese Harmonie, der Frieden.
Naja, ich glaube, es ist tatsächlich eine gewisse Natürlichkeit.
Okay.
Eine Purness, würde ich es fast nennen, in der wir uns begegnen. Auch habe ich anderen Respekt in Erinnerung, wenn ich an Afrika denke. Ja?
Ja.
Und klar mag mein Bild natürlich auch geschwärzt sein oder verändert sein, weil der Einschnitt, der Wechsel nach Deutschland zu kommen, ist so prägend, dass ich immer noch damit, mit diesem Erlebten oder man könnte fast auch von einem Trauma sprechen, was ich dort erlebt habe, einfach durch diesen Kulturwechsel. Mhm. Meine Eltern haben sehr viel gearbeitet. Es hat einen großen Impact auf mein Leben, definitiv. Und Afrika hat was total Geborgenes, was Gehaltenes. Mhm. Und eben auch was sehr Natürliches.
Ja, ja, das kann man gut vorstellen.
Genau. Allein. Und ich habe dir dort damals auch wie ein Kindermädchen, mein Mann, Philipp, der hat auf mich aufgepasst, während meine Eltern gearbeitet haben. Und ich glaube, dass er mich im Grunde natürlich, also klar, meine Eltern mich großgezogen, aber vor allen Dingen auch er.
Und die zwei Kinder heute, also deine zwei Geschwister, Anno, oder?
Also genau, die aber die sind viel älter, also wir haben einen relativ weiten Abstand, meine Geschwister und ich. Also wir haben, mein großer Bruder hat 8 Jahre zu mir und mein, der dazwischen hat 5 Jahre. Also ich war schon das Nesthäkchen, wie man so schön sagt.
Ja, spannend. Und wie sagst du, dass sich dich jetzt gerade prägt oder gerade besonders jetzt in der Zeit? Warum ist Afrika, was hat das für einen großen Raum gerade in deinem jetzigen Leben im Moment?
Ich glaube, mir ist in den letzten Jahren, und das ist, glaube ich, definitiv durch Yoga passiert, indem dass ich sehr viel mit mir in die Selbstreflexion nochmal in einer anderen Form gegangen bin. Ja? Also ich habe lange Jahre Psychotherapie gemacht und habe viel über mich gelernt, aber eher halt im Intellektuellen und sehr viel verstanden. Und das ist eine wunderbare Basis. Ja? Es ist toll, so viel von der Psyche zu verstehen.
Ja, man ja seine in der Schule oder so. Also Körperkunde, sage ich immer, braucht es
nicht. Genau, und Yoga ist, arbeitet mit auf einer anderen Ebene und trotzdem ja mit allem, also mit der Psyche vor allen Dingen. Ja. Und auch dieser Ansatz, dieser Lebensphilosophie des Yogas ist für mich, also hat mich das oft an sehr viele Themen rangeführt und ich habe auch einfach gemerkt, ah okay, es kommen Themen nach oben, wenn wir dann hinschauen, die Yoga-Philosophie beschreibt 5 Kleshas, die wir überwinden müssen, um in auf unserem yogischen Pfad sozusagen, auf unserer yogischen Reise. Und die Kleshas beschreiben zum einen, also Avidya beschreibt, was wir vergessen haben. Amita beschreibt das Ego bzw. Egoismus oder Illusionen oder eigentlich eher die Identifikationen, die wir für uns schaffen, ja, mit was wir uns identifizieren. Ja. Raga beschreibt sozusagen das, was wir begehren und dem, was wir anhaften, also von dem wir nicht ablassen. Und Dvesha ist sozusagen die Ablehnung, der Hass, die Abneigung, also das, wogegen wir sind. Mhm. Und Abhinivesha beschreibt eigentlich die Urängste, also das, wovor wir Angst haben. Und die Urängste, die darunter liegen, sind einfach die Angst vor dem Tod und der sozialen Isolation. Mhm. Ja, und da hilft der yogische Pfad und durch diese yogische Praxis, wenn wir die kultivieren, können wir halt so ein bisschen dieser Macht, dieser Leiden, die uns da auf dem Weg liegen, die Steine, die uns da im Weg liegen, so ein bisschen nehmen oder auch dem besser begegnen. Und ich glaube, also die Bhagavad Gita ist
witzig,
eine ganz...
Ich wusste, du sagst es jetzt. Ich habe auch die ganze Zeit jetzt an die Bhagavad Gita gedacht, dass du das gesagt hast.
Die Bhagavad Gita umschreibt, wie wir zur Erkenntnis gelangen. Das und dass wir nicht nur körperliche und sondern eben auch geistige Anteile, aus denen bestehen und die zueinander bringen wollen, ja. Und wenn wir halt betrachten, was hinter den Kleshas steht, dann sehen wir am Ende eben die Angst, die unser Handeln oft sehr dominiert, sehr bestimmt. Und Patanjali, der dann die Yoga Sutras niedergeschrieben hat, die uns sozusagen wie die Guideline unseres Yoga-Wegs sein können, beschreibt halt, dass wir durch die Yoga-Praxis 3 Qualitäten stärken sollen oder auf, also dass unsere Yoga-Praxis die aufweisen soll, ja, dass die Klärung des Körpers und des Geistes, ja, also Klarheit zu schaffen, eben die Verschleierung abzulegen, die Identifikationen, die Vorurteile, den Hass abzulegen, so ein klares Bild, ein kristallines Bild zu schaffen. Und vor allen Dingen schreibt er in die Selbstreflexion, in die Selbstreflexion der Kräfte, die unser Leid bestimmen. Ja, und ich glaube, das ist etwas, wo ich sehr viel forsche. Ja? Was treibt mich denn dahin? Was triggert mich denn? Was sind denn meine Muster? Und
Programmierungen,
und das alles, genau, und dann beschreibt er halt auch noch, dass Yoga, also die Yoga-Praxis, uns die Akzeptanz lehrt der eigenen Grenzen. Und ich glaube, da sind wir nicht nur in körperlichen Grenzen, ja, sondern eben auch in geistigen Grenzen, in Glaubenssätzen, in toxischem Verhalten, nenne ich es jetzt mal. Und wenn wir diese Qualitäten, also wenn wir diese Qualitäten stärken, ja, dann verringern wir die Kräfte unseres Leidens. So. Ja. Und daran, und dann kann, glaube ich, immer klareres Bewusstsein entstehen. Ja. Mhm. Und ich glaube, oder wir können Bewusstsein, immer klareres Bewusstsein erlangen.
Mhm. Ja. Hast du durch Afrika klareres Bewusstsein erlangen können?
Naja, durch Afrika nicht. Nee, ich glaube, dass Afrika ist halt eine wahnsinnige Kindheitserinnerung. Ja? Und ja, Afrika hat, glaube ich, mir sehr viel Geborgenheit geschenkt.
Mhm. In einer Zeit, wo du es wichtig braucht hast.
Ja, genau. Ja. Also ich glaube, wenn ich jetzt meine eigenen Kinder anschaue, dann ist es die Zeit, die unsere ganzen Basics erstellt.
Jetzt haben wir ja eh schon super über die Lebensphilosophie von Yoga gesprochen, aber auch über was einfach Yoga für dich ist, was es ausmacht. Und ich glaube, man kann festhalten, dass Yoga eine Lebenshaltung ist und die aber oft auch mit Kind sehr turbulent sein kann. Und da frage ich mich, wie schaffst du es, da die Anbindung für dich selber zu halten und in der Verbundenheit zu bleiben? Wie bleibst du da im Gleichgewicht, in deiner Balance, auch als Waage? Und was bedeutet für dich diese bedürfnisgerechte Praxis im Yoga, wie wir es in der Einleitung gehört haben?
Ja, also ich glaube, Yoga ist eine Lebensphilosophie, keine Haltung, die wir einnehmen. Und klar sprechen wir oft von einer yogischen Lebensform oder Sichtweise. Da passt Haltung schon wieder wirklich gut. Gerade in Turbulenzen, und da habe ich mich auch oft gefragt, ich hatte oft auch das Bild eines Yogis, der in sich ruht und immer in Ruhe ist.
And then reality hits you.
Genau. Und gerade als ich meine Yogalehrerausbildung gemacht habe, meine erste, die habe ich mit meiner großen Tochter gemacht. Ja. Und das war spannend, weil das war das Corona-Jahr, das erste. Und es war turbulent. Ja. Und die Qualität, die entsteht, wenn wir Yoga praktizieren, ist das, was uns hilft in turbulenten Zeiten. Ja, dass wir auf unsere Mutter gehen, ankommen, praktizieren, nicht darüber nachdenken, was wir wollen, was es sein soll, ja, sondern erleben. Und gerade auch zum Beispiel die Bhagavad Gita beschreibt ein Kriegsgeschehen, ja, in dem es eine Guideline gibt, ja, in dem wir schauen können, worum geht's, wo geht's hin, was sind da für Hindernisse auf dem Weg und wie begegnen wir die? Und ich glaube eben, es ist schön, dass es turbulent ist, mal hoch, mal runter geht und eben diese Ausschläge auch emotional in Balance bringen. Und ja, wie ich schaffe,
mit Atmung heute, das hast du ja vorher schon ganz gut
genau, gesagt. Also genau, also das ist Balance zu bringen, ist vor allen Dingen einfach immer wieder auf meine Matte zu gehen, zu praktizieren, genau.
Wie oft bei meiner Routine zu bleiben.
Wie oft machst du
Yoga am Tag? Ja.
Also ich schaffe nur einmal.
Oder machst du es überhaupt täglich?
Also wenn die Frage ist, ob ich jeden Tag Körperübungen praktiziere, dann würde ich die mit Nein beantworten. Die Zeit habe ich oft nicht, den Space habe ich nicht. Ich versuche jeden Tag Yoga zu leben und zwar eben immer wieder auch schön, im Moment zu sein, anzukommen und Yoga im Kleinsten zu erleben. Wenn ich meinen Tee trinke, wenn ich meinen Kaffee mahle. Ne? Also ich lache oft über meinen Partner, weil es ist wie ein Ritual, seine Kaffeeprozession. Ja? Und es ist aber etwas, was ihn immer wieder auch erdet, was ich glaube, und eben in Verbindung bringt. Und ich glaube, um diese kleinen Qualitäten geht es. Sich auch was
Gutes. Vor allem
Gutes
mit Kinder bist du ja ständig irgendwie im Moment. Wenn du einfach mal spazieren gehst, zum Beispiel ohne Handy bewusst und den Kindern genau zuschaust und vor allem auch nicht das Tempo vorgibst, sondern sie einfach in ihrem Tempo entlang spazieren lässt, das ist so beruhigend und erdend und bringt einem einfach auch wieder total auf den Boden der Tatsachen zurück und lässt alles um einen rum vergessen.
Ja. Und heute hatte ich einen Moment mit meinen zwei Kindern, die waren so nachmittags, so dieser Kipppunkt, den ja jeder kennt. Und wir haben einfach total Späßchen gemacht, geturnt. Und das ist für mich Yoga. Genau. Wir bringen Körper und Geist zueinander. Wir verarbeiten Emotionen. Ja. Der Tag ist ja wie, wir nehmen den alle auf und irgendwie muss das verarbeitet werden, dass unser Nervensystem zum Abend wieder runterfahren kann.
Ja.
Und das ist etwas, was ich versuche, wirklich bewusst zu praktizieren. Mhm. Und das ist dann die Frage, ist es denn Yoga oder ist es einfach nur achtsam durchs Leben gehen? Achtsamkeit, und ich glaube, es ist beides.
Und jeder gibt dem Kind ja auch einen anderen Namen. Also ich meine, braucht man da unbedingt das Wort dafür. Weil, es ist schön, auf jeden Fall es mit dem zu verbinden, mit Yoga.
Ja, es ist einfach, glaube ich, nur ein Wording. Und jemand anders, der einer anderen Tradition folgt, jemand, der im Buddhismus lebt, in seinem christlichen Glauben. Also Yoga ist religionsfrei, das ist für mich sehr angenehm, empfinde ich oft als große Befreiung. Und trotzdem habe ich immer mehr Verständnis für Religion, weil es uns
die Essenz einfach ist immer das Gleiche. Die Essenz ist überall der Kern. Der Kern aller Weisheitslehren ist das Gleiche,
Ich denke, dass es da immer Parallelen gibt. Und zu deiner Frage, wie ich diese individuelle Ausrichtung praktiziere oder so, das trifft es natürlich momentan total gut. Wenn ich angeschlagen bin, wenn ich erkältet bin, versuche ich Restorative Yoga zu machen, meine Ressourcen aufzufüllen. Einfach nur Shavasana 20 Minuten ist eine vollwertige Praxis. Und wie oft gönne ich mir denn 20 Minuten Erholung? Und das ist echt, also das ist etwas, was ich dann als bedürfnisorientiert gut ausgerichtet empfinde. Also wo stehe ich gerade im Leben? Wo ist mein Stresslevel? Wo ist mein Erschöpfungsgrad? Und danach zu praktizieren. Die alte Tradition der Ashtangis könnte man so auslegen, dass man jeden Tag seine erste Serie praktiziert, die extrem energiesaugend sein kann. Also die Idee ist eigentlich durch die Yoga Chikitsa, so heißt die erste Serie des Ashtangas, wenn man die praktiziert, soll sie eigentlich die Energie heben. Das ist die Idee. Und ich glaube, wir können immer alles so praktizieren, dass wir wirklich in die Energie kommen. Oder wir können es so praktizieren, dass es uns Energie raubt. Und da ist der Atem wieder ganz entscheidend. Also zu gucken, wie ist denn meine Atemkapazität? Wenn ich erkältet bin, werde ich nicht viel Atemkapazität haben.
Wie atmen wir überhaupt richtig? Das haben wir ja schon, wissen wir teilweise gar nicht.
Genau, und dann geht es einfach darum, meinen Körper wieder in den guten Atem zu bringen, glaube ich.
Ja.
Mich zu betten, so dass ich gut atmen kann. Und dann passiert für mich die Praxis. Ja? Und wenn ich das nicht im Flow kann, wenn ich das nicht im Chaturanga kann, im also yogischen Liegestütz, ja, dann praktiziere ich anders. Mhm. Ja? Und vielleicht modifiziere ich die Haltung. Wenn ich Rückenthemen habe, mache ich keine tiefen Vorwärtsbeugen. Mhm. Ja? Vielleicht höchstens am Abend, aber dann eher auch aktiv, würde ich sagen. Ja? Mhm. Oder wenn ich Knieprobleme habe, dann werde ich mich nicht am Anfang in den Lotussitz setzen oder gar in den gekreuzten Sitz, sondern werde den Fersensitz nehmen oder mich auf einen Stuhl setzen. Ja. Ja? Und da kommt wieder das Ego dazu. Ja?
Man ich muss es doch genauso Yoga machen wie mein Nachbar.
Ja, genau. Ich muss es so machen wie mein Nachbar auf der Nachbarsmatte. Ja. Nein, eigentlich ist es so eine fortgeschrittene Praxis meines Erachtens, wenn jemand nicht das tut, was der Lehrer anleitet. Ja? Auch Schwangere ist total schön, wenn die wirklich dann da reinspüren, lernen, was brauche ich denn gerade? Brauche ich Energie? Ja, dann go for it. Aber brauche ich eher Erholung, weil dieser ganze körperliche Prozess mich schlaucht, ja, dann mache ich das anders. Ja. Und das ist für mich das, was dann dieses Ausrichten, das bedürfnisorientierte Praktizieren wirklich ausmacht, zu gucken, wo stehe ich denn eigentlich gerade?
Genau, und wo sind meine Bedürfnisse? Wenn ich da nämlich an mich selber auch denke, weil ich laufe aktuell jeden zweiten Tag. Und da ist natürlich auch so, dass manchmal läuft es wieder einser, gell, da kann ich nur mal irgendwie zwei Runden anhängen. Und manchmal denke ich mir nach dem ersten Kilometer schon, um Gottes Willen, wie lange denn ist noch? Es ist halt auch, da schaue ich nicht auf meine Bedürfnisse, das mache ich, weil ich weiß, jetzt gerade sind die Kinder im Kindergarten, jetzt geht's gut. Aber wenn ich da wirklich mal so, wie man es auch früher, schätze ich mal, gemacht hat, einfach, dass man, da gab es ja keine Yoga oder Fußballklasse oder sowas. Da hat man einfach geschaut, was brauche ich denn jetzt? Fühle ich mich gut genug, als Jäger irgendwie jagen zu gehen oder bleibe ich lieber daheim? Also das haben wir, glaube ich, einfach verlernt, was da die Bedürfnisse sind dahinter.
Ja, und ich glaube, worum es auch geht, seine Grenzen zu akzeptieren, Patanjali es auch schreibt, aber ihn auch zu begegnen. Und auch zu gucken, hindert ein Glaubenssatz mich daran, diese Grenze zu wahren? Oder es ist wirklich etwas, was ich nehmen muss und sagen muss, okay, das geht nicht. Also wenn wir es jetzt auf die körperliche Ebene brechen, wenn Knieschmerzen mich hindern, dann tu nicht diese Haltung, praktiziere ganz anders, bitte. Ja. Aber wenn du sagst, nein, ich kann nicht in die Vorwärtsbeuge, weil ich bin viel zu verkürzt. Nee, das stimmt, glaube ich. Sondern du kannst eine Vorwärtsbeuge ganz anders praktizieren. Du wirst die Qualität einer Vorwärtsbeuge erfahren und dein Körper kann lernen, immer mehr sozusagen die Grenze woanders hinzuschieben. Und ich glaube, das ist eben auch sehr ähnlich zu den Kampfsport-Traditionen oder auch so, dass man sagt, okay, wir begegnen unseren Grenzen und es ist kein kämpferisches Auseinandersetzen mit seiner Grenze, sondern einfach ein respektvoller Umgang mit einer Grenze. Und auch so erlebe ich das mit schwierigen fancy Asanas, ja, wenn wir die zum Beispiel die kleine Krähe nehmen. Das ist so eine schöne Einsteiger-Armbalance, weil ich glaube, dass jeder diese Armbalance praktizieren kann, außer wir sprechen jetzt von Handgelenksbruch oder, aber es ist etwas, wo wir hinkommen können. Ja. Und ich hatte auch mal so eine ältere Damenrunde, die waren ein Jahr lang bei mir im Yoga und am Ende haben wir Kopfstand gemacht. Ja. Jeden gut mit Props unterstützt, dass jemand, der jetzt HWS-Probleme hat oder so, aber die Erfahrung hat jeder von denen gemacht.
Schön.
Und das, finde ich, ist etwas, und die hätten nie am Anfang gesagt, ja klar, ich bin in einem Jahr im Kopfstand, sondern also diese Erfahrung einfach das zu machen, diesen Perspektivwechsel zu gewinnen und zu merken, okay, was ist denn wirklich eine wahre Grenze und was ist eine illusorische Grenze?
Ja, cool. Cool, ja. Voll schön. Danke fürs Teilen. Ja. Du hast auf deinem Instagram-Kanal auch was von dem Atman stehen und als ich den Atman gelesen habe, sind bei mir alle Glocken geläutet, weil ich natürlich auch die Bhagavad Gita gelesen habe und das jetzt ja. einfach rauskehrt. Bhagavad Gita ist klingt. Was ist für dich der Atman oder was verstehst du unter der Essenz?
Ja, Atman, ja, die Essenz. Ich glaube, also mir ging es oft darum, dass ich mich gefragt habe, naja, um was geht's denn eigentlich? Um was geht's mir denn?
Ja. Wie alt warst du dann?
Naja, ich glaube, das fragt sich jeder Mensch in gewisser Weise sein Leben lang.
Kommt drauf
ja,
in
ja. verschiedensten Ausprägungen. Ausführungen. Mhm. So, und in, und ja, ich glaube, in der Jugend gibt es so einen ganz starken Drang zu wissen, wofür bin ich denn hier, was möchte ich eigentlich? Mhm. Naja, und Atman ist wörtlich übersetzt das höhere Selbst, das Wesen, die Natur. Ja? Aber frei übersetzt ist Atman, das bin ich. Mhm. Ja? Und Atman ist das wahre Selbst, dem ich begegnen möchte. Hinter all diesen Schleiern, die da sich erstmal verhängen und mein Bild trüben, ja, sondern was ist denn wirklich da? Was ist denn der wahre Kern? Und ich finde es wahnsinnig schwierig, Atman zu beschreiben in Wörtern, weil ich glaube, es ist eine Erfahrung, die wir machen. Mit unserem, ein Gefühl, eine Wahrnehmung. Vielleicht ist es auch der Moment, den manche als erleuchtet beschreiben würden. Ja. Aber
oder die Seele vielleicht auch?
Bestimmt ist es auch die Seele. Also wörtlich würden wir das auch als Seele beschreiben. Dann ist immer die Frage, welches Bild der Seele haben wir denn? Ja. Und deswegen merke ich, für mich passt die Bedeutung Atman eher zu dem, was erfährst du, wenn du, wenn so alles
löst
in den
von allen kann. Glaubensmustern und so, ja.
Genau.
Das ablegst.
Ja, schön, wenn du es ablegst, oft in vielleicht Shavasana, oft in Meditation erlebbar, oft nach einer intensiven Praxis und oder einer intensiven Zeit. Ich glaube, auch in Lebenskrisen werden wir vielleicht irgendwann die Qualität von Atman kurz mal auf. Also im Englischen gibt es das schöne Wort Bliss erleben.
Glückseligkeit.
Ja, genau. Wenn dieser Bliss eintritt, dann glaube ich, begegnen wir vielleicht Atman.
Ja. Schön. Ja, und auch irgendwie die Bewusstheit. Ich denke einfach, es ist ein Bewusstseinssprung oder dieses Bewusstsein, dem erstmal zu begegnen und dann auch das kennenzulernen und sich dem auch anvertrauen, weil oft denkt man sich irgendwie, ich weiß nicht, was ich da spüre, aber es ist nicht schön oder so. Also was, so, aber man muss sich da erst mehr irgendwie damit zurechtfinden und sich kennenlernen.
Ja.
Und das, finde ich, spürt man also ganz krass in der jetzigen Zeit, dass man einfach diesen Wandel oder das Neue oder wie immer man es nennen mag, aber es passiert was, es ist was im Gange. Und wie ist da dein Gefühl? Wie gehst du damit um? Was, oder spürst du da überhaupt irgendeine Veränderung in der aktuellen Zeit? Ich sage immer, man weiß nicht, du hast es vorher so schick gesagt, die Kinder sind unsere Lehrmeister, was da noch alles dann kommen wird. Aber ich merke, wir sind so eine Zwischengeneration. So das Gefühl habe ich. Wie geht es da dir?
Definitiv. Also ich habe letztens diesen wahnsinnig tollen Film der Fotografin mir angeschaut und da geht es ein Stück weit um dieses Vermächtnis der Alten, also unserer Generationen davor, unsere Eltern ist die Generation, die ja nur sozusagen
Pragmatiker-Generation, glaube ich, fast.
Ja, kann sein. Meine Eltern sind jetzt eher 68er, die sozusagen diese richtige Freiheit gewonnen haben, den Frieden, den Peace, volle Züge gelebt haben, Menschen, die sich für immer jung fühlen werden, ja, und die alle, ja, so dieses Bürgerliche gebrochen haben, ja, und ihre Eltern waren ja noch Kriegskinder. Mhm. Ja? Und was wir und unsere Generation erarbeitet sich ja langsam sozusagen wirklich, was kam denn jetzt von diesen alten Generationen, was dürfen wir uns anschauen, welche Möglichkeiten haben wir für Aufarbeitung, für Traumaaufarbeitung, für transgeneratives Trauma, ja, dieses Verständnis dafür kommt jetzt erst. Wir setzen uns ja wahnsinnig viel mit uns auseinander, die Forschung, die Neurowissenschaft hat so viele Erkenntnisse gebracht. Ja, Achtsamkeitstraining, Yoga, alle bewusstseinsschulenden Traditionen haben so Aufwind bekommen in den letzten Jahren. Und das nehme ich wirklich als eine sehr kraftvolle Bewegung wahr. Und trotzdem, was ich gerade jetzt wahrnehme, ist oft sehr viel Angst in unserer Gesellschaft. Extreme Wandel. Extreme, ja, genau. Und auch so, wie handeln wir das Ganze denn? Ja, also das ist auch eine Frage, die frage ich mich oft. Und in welche Zukunft habe ich meine Kinder geboren? Mhm. Diese Angst kenne ich total. Ja, und mit was muss ich denn meine Kinder jetzt wirklich ausstatten, dass die gut in diese Zukunft gehen, die so ungewiss erscheint, mir jetzt. Ja, und trotzdem ist so viel Kraftvolles im Gange. Und ich glaube, ja, das ist auch was Energetisches, was wir wahrnehmen, wenn wir wache Wesen sind. Und wir sind alle wach, wenn wir es zulassen, ja, glaube ich. Und das in Worte zu fassen, fällt mir oft sehr schwer. Ja, und trotzdem kann ich...
Man spürt es aber also, nicht beschreiben, ja.
Ja, genau. Und das ist, ich glaube, es ist super, dass wir alle so versuchen zu erforschen, was uns geprägt hat, was unsere
Selbstreise,
Eltern...
oder wie man es auch nennen mag, gell?
Ja, genau.
Nicht erst nach dem Schicksalsschlag oder nach...
Ja, ja. Genau.
Nach einer Krankheit.
Und wir bekommen ja auch diesen Freiraum und das versuche ich immer wieder auch mir bewusst zu werden, wie frei wir sind, ja? Wie viel Frieden wir, in welchem Frieden wir aufwachsen durften. Mhm. Ja? Das ist so ein Privileg, ja? Dass wir uns mit diesen ganzen Philosophien so ja wirklich mit viel Zeit auseinandersetzen dürfen, das ist ein unheimliches Privileg. Ja. Und dem begegne ich sehr demütig. Ja. Ja. Also Yoga zu praktizieren, ist ein extremes Privileg. Mhm. In diesem Frieden groß zu werden, dass ich durch meine Geburt in eine Gesellschaft geboren bin, in ein Land, wo ich so viele Möglichkeiten habe, wo mir so viel offen steht, ja. Sich dessen bewusst zu werden.
Geben, gell? Ja.
Ja. Und auch finde ich es ganz spannend, wenn wir jetzt ganz aktuell auf die Politik, politische Entwicklung schauen. Ja, da steht ganz viel die Frage und da ist ganz viel Angst da und ganz viel, wir wissen nicht, was kommt. Mhm. Ja. Und da ist immer diese Frage nach Zuwanderung und Asylpolitik und so, wo ich mir denke, ja, wir dürfen endlich, glaube ich, manchmal verstehen, dass wir alle zusammengehören. Ja? Mhm. Egal, ob ich in Somalia lebe oder in Deutschland, wir haben was miteinander zu tun. Mhm. Ja? Und das, was ich hier tue, hat seine Auswirkung auf den ganzen Globus, auf dem ganzen Universum. Ja?
Ja.
Und das ist etwas, was für mich auch Atman, Brahman, diese Worte umschreiben. Ja, also wir sind nicht getrennt voneinander.
Ja, ja.
Es ist nicht,
genau,
also ich finde dieses Bild zu sehen, es ist ein Mensch, der aus einer anderen Kultur kommt und eigentlich einen extremen Reichtum schafft, ja, wenn er mir begegnet in meinem Leben hier, weil ich vielleicht ihm noch nicht in seinem Land begegnet bin. Ja. Und ich fände es schön, wenn wir mehr willkommen heißen würden. Und mehr Ressourcen da drin sehen würden.
Mhm.
Und auch unsere Aufgabe da drin.
Mhm.
Ja, ohne dass wir, glaube ich, individuell das globale System verändern können. Leider nicht, aber zusammen eben schon. Mhm. Und ich möchte mir da diese Hoffnung nicht nehmen. Ja, dass wir irgendwie global irgendwann diesen Zusammenhang auch wirklich spüren können.
Mhm. Ja. Ja, schön. Hilft dir da auch das Harmonium weiter in diesen Fällen? Weil vor allem, wo du vorher gesagt hast, du kurz diesen Wandel, der spürbar ist, aber mit dem man nicht beschreiben kann, nicht mit Worten fassen, aber vielleicht mit dem Harmonium oder doch diese Seelensprache. Wofür nutzt du das und was für Bedeutung hat das Harmonium für dich? Das haben wir ja kennengelernt eben in der Yogastunde. Ja. Letztens, ich fand es unfassbar klangvoll und so mächtig. Und das war das erste Mal, dass ich es live gehört habe. Ich habe es schon mal in einem Video gesehen, aber live, also ich fand es unfassbar Gänsehaut-Moment-mäßig.
Ja, das Harmonium habe ich und dieses gemeinsame Singen da war das Harmonium gar nicht so wichtig, aber in meiner ersten Ausbildung habe ich dieses gemeinsame Singen, das, was entsteht, dieses gemeinsame Wirken und diese Schwingung, die einfach entsteht. Und woher der Klang auch kommt. Ja? Also woher kommt denn unsere Stimme? Ich glaube, jeder kann singen. Aber welche Illusion haben wir gelernt? Oft durch schulische Prägung. Mhm. Ja, man kann nur singen, wenn man den und den Ton trifft. Ja, ist eine gewisse Wahrheit bestimmt. Ja, aber wenn wir aus unserem Herzensklang singen können und aus unserer Stimme. Ja, und wir hatten damals eine Dozentin, Sophia Kaczynski aus Berlin, die hat Stimmbildung gemacht und ist auch Stimmtherapeutin. Wow,
cool. Das sollte eigentlich jeder Lehrer machen.
Ja, wirklich. Ja, und die hat ein schönes Buch geschrieben, Finde deine Stimme, ist, glaube ich, der Titel. Und es geht eben genau darum, glaube ich, im Yoga seine Stimme zu finden.
Ob die leise oder laut ist, gell? Ja.
Genau, egal. Ja. Egal, ob der hoch oder niedrig ist, ob der molllastig ist oder so. Und dieses Singen hat mich so tief berührt und mir so einen Frieden geschenkt. Und da ist es eben auch so, du merkst nur, wenn du dieses Gesungene mal gemacht hast, in dieser Gruppe warst. Und es ist, glaube ich, was sehr Ursprüngliches.
Ja.
Für mich ist Harmonium wirklich was sehr Ursprüngliches. Das Harmonium, das Gerät an sich, das Instrument, ist für mich als ein sehr, sehr unmusikalischer Mensch, muss ich leider auch sagen, einfach ein super Tool, mein Singen zu unterstützen, weil es mir eine Grundmelodie gibt. Also es hat so einen ganz pragmatischen Grund und trotzdem mag ich diesen Klang total gern. Ja? Es gibt natürlich verschiedene Harmonien und genau, aber dieses Miteinander sitzen und singen, das haben unsere Urvölker schon gemacht. Ja. Und ich glaube, das ist das, was wir schon wahrnehmen, wenn wir dann so in Gruppen singen. Und wir machen das ja sehr selten in unserem Kulturkreis. Und ich habe einfach gemerkt, wie gut es mir tat und immer noch tut. Und wenn ich mit meinen Kindern singe, ist das mein größtes Geschenk. Also meine Kleine spielt wahnsinnig gern Harmonium, die drückt dann den Blasebalg. Und meine Große, die spielt schon auch selber und singt auch diese Mantren. Und das ist total was Schönes, das zu erleben. Und es ist auch eine Ressource, weil oft, wenn wir irgendwie so in Anspannung sind, passiert es mir oft, dass ich sage, komm, wir sitzen uns jetzt ans Harmonium und spielen. Und was dann entsteht, dann verändert sich was. Ja. Und ich glaube, es hat auch was ganz Schönes, weil wir tiefer atmen.
Schumann-Frequenzen oder irgendwie so in der Richtung.
Genau. Ist auch sowas, genau. Ja.
Schön. Voll schön. Oh, es war voll schön, Dineo. Jetzt ist schon wieder die Zeit vorbei. Ich weiß gar nicht, wo die Zeit hin ist. Aber am Schluss, bevor wir enden, hätte ich noch eine Frage an dich. Was ist dein Wunsch, damit wir hier noch länger friedvoll miteinander leben können? Und was magst du vielleicht auch noch abschließend den Zuhörern mitgeben? Oder hast du irgendeine Message, die du loswerden möchtest? Jetzt ist die Zeit, das gerne mit allen zu teilen.
Ich glaube, was ich sehr gerne teilen wollen würde ist, oder möchte, ist das Abschlussmantra vom Ashtanga. Ich glaube, ich würde es gerne singen, wenn es okay ist.
Natürlich.
Genau.
Muss ich mitsingen, oder? Das ist wahrscheinlich schwierig für mich. Na, du singst.
Das ist sehr lang. Deswegen ist es vielleicht schön, also du darfst gerne mitsummen, wenn du okay. den Klang findest. Mhm. Vielleicht kennst du es, ich weiß es nicht.
Ich glaube es nicht.
Okay. Om Svasti Prachavyaha Paripalayantam Nayena Mahena Mahim Mahishaha Govravanevyaha Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Shanti, Shanti, Shanti. Hare Om. Das Mantra besagt, wir wünschen eine friedvolle, harmonische Welt, in der das Mächtige tugendhaft ist, in dem das Hohe sowie das Niedrige gleichermaßen gilt. Mögen wir in unseren Worten und unseren Taten unseren Beitrag dazu leisten. Friede in mir, Friede mit anderen, Friede in der Welt. Om.
Om. Schön. Boah, das und hat das, richtig gewirkt.
Ja, das Mantra ist für mich, ich habe es sehr spät gelernt und es ist von seiner Bedeutung oft das, was ich mir wünsche für diese Welt. Ja, doch.
Schön, für uns alle. Jetzt natürlich auch vor die Wahlen, aber generell für alle, was auch immer kommen mag. Vielen, vielen Dank, Dineo, wirklich. Es war mir so eine Freude, dass du da warst. Das war ein richtig tolles Gespräch. Ganz früh auch nochmal von dir gehört und gelernt. Schön. Muss ich echt sagen, sehr inspirierend. Vor allem, ich kannte dich ja schon von dem Yoga kennenlernen, aber jetzt hast du nochmal mich von einer ganz anderen Seite fasziniert. Also wirklich richtig, richtig cool. Nicht nur, du kannst nicht nur Yoga, sondern das ist einfach echte Erscheinung. Na, richtig toll. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir für die Einladung. Herzlichen Dank.